Ja, ich freue mich, hier zu sein in Köln. Ich merkte es so, vor etwas mehr als 10 Jahren bin ich öfters mal in Köln gewesen. Meine Tochter hat hier Krankenschwester gelernt und insofern war das eine schöne Sache, wenn man in Löwen war, dann in Köln abends Stationen machen und mit der Tochter essen gehen. Inzwischen ist sie leider in Brasilien und da geht das mit dem Essen nur alle 2 Jahre. Die Irrtumslosigkeit der Bibel, so heißt es im Rahmen dieser Themenwoche Bibel aktuell. Und man muss jetzt nicht nur auf diesen Begriff reduzieren, das würde vielleicht auch etwas zu technisch, wenn wir nur darüber sprechen, sondern verstehen wir mal dieses, die Aussage, dass die Bibel nicht irrt und nicht in die Irre führt, als ein ganz wesentlicher Ausdruck dessen, dass die Bibel wahr und vertrauenswürdig ist. Dass wir irrtumsfähige Menschen sind und es gut ist, wenn wir uns dessen immer wieder bewusst sind, uns daran erinnern, dass wir Menschen durchaus vielfach irren, aber Gott, der selbst die Wahrheit ist, er irrt nicht, er kennt die Dinge. Seinem Wort kann man vertrauen und davon bin ich sehr überzeugt. Es ist im Grunde, wenn ich das so zurückblickend sehe, so eine Urerfahrung in meinem Christsein. Das hat einerseits schon angefangen mit der Familiengeschichte. Als meine Eltern, Geschäftsleute, zum Glauben kamen durch einen Freund, der sie mitnahm in eine christliche Freizeit. Und sie kamen zum Glauben und gingen hinterher zu dem Pfarrer unseres Ortes und erzählten ihm, dass sie zu Jesus gefunden hatten, sagt er, also jetzt erstmal alle ganz ruhig werden, wir wollen es ja nicht übertreiben, wir wollen nicht extrem werden. Und dann sagte er, den Namen hatten meine Eltern nie gehört, aber seitdem auch nie vergessen, er hätte bei Rudolf Bultmann in Marburg studiert, das ist, Klammer auf, der größte bibelkritische Theologe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen. Er hätte bei Rudolf Bultmann in Marburg studiert und hätte dort gelernt, dass die neutestamentlichen Aussagen Mythologie seien, dass sie deswegen aber nicht unnütz seien, sondern man könne sie so interpretieren, dass diese Geschichten, die zwar nicht wahr sind, so nicht passiert sind, trotzdem uns berühren können und Gott dazu irgendwo im Existenzgrund unseres Herzens uns ansprechen kann. Meine Eltern waren etwas verdattert, dass das Neue Testament ein Mythenbuch sein soll. Und dann sagt er, Sie sind ja Laien, ich kann es Ihnen noch mal etwas genauer erklären. Nehmen wir doch mal das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir sagen doch am Sonntag in der Kirche doch immer wieder, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann nahm er diese erste Aussage des Glaubensbekenntnisses auseinander, das könne man als moderner Mensch so nicht mehr glauben. Und an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria und so weiter, auferstanden von den Toten und so weiter, von dort wird er wiederkommen. Das seien alles Mythen, Märchen. Das könne nicht passiert sein. Man könne doch nicht, dieses Geschehen war damals in den 50er Jahren, also einen Kühlschrank haben und einen Radioapparat und an die Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Meine Eltern traten damals aus der Kirche aus, weil sie sagten, irgendwie, das passt nicht zusammen. Wenn er im Talar Sonntag für Sonntag das Glaubensbekenntnis vorne spricht und dabei denkt, ach ihr Gemeindeglieder, ihr glaubt das noch, ich Theologe weiß das besser, das ist alles nicht so. aber trotzdem berührt mich Gott ab und zu. Naja, das war in unserer Familie die Schwierigkeit, eben Herausforderung Bibelkritik, als meine Eltern zum Glauben kamen. Jahre später, als 16-Jähriger, kam ich zum Glauben. Ich war damals innerlich eher unterwegs, weg vom christlichen Glauben, war aber ein großer Naturfreund und jemand aus der Schweiz, der Kontakt mit unserer Familie hatte, sagte, du magst doch Natur und Tiere, komm zu uns, wir haben 500 Hasen und eine Chinchilla-Zucht, da kannst du in den Ferien mal mit Tieren was machen. Und ich ging dorthin und in diesen Ferien kam ich zum Glauben an Jesus in der Schweiz. 16. Ich komme aus den Sommerferien zurück, erste Stunde Religionsunterricht. Unser Pfarrer Doktor sowieso, der bei uns Religionslehrer war, sagte, Sie sind ja jetzt in die Oberstufe des Gymnasiums gekommen. Wir können ja jetzt wie erwachsene Menschen miteinander reden. Wir wollen für die nächsten 3 Jahre bis zum Abitur festhalten, die Bibel ist ein Buch wie jedes andere. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Die Bibel vereinigt antike Mythen und wir wollen gleich mal beginnen, im ersten Buch Mose uns mit der Bibel zu beschäftigen. Ein Buch voller Mythen, voller Märchen, nicht verlässlich. Da begannen 3 interessante Jahre mit ganz viel Diskussion. Und damals, ich war ja gerade erst Christ geworden, da merkte ich, jetzt muss ich mich aber mit diesen Fragen beginnen zu beschäftigen. In der Gemeinde fragte ich, da waren viele Laienbrüder, brachte ihnen all die Argumente, die ich da im Religionsunterricht hörte. Und da hörte ich dann nur, naja, du musst einfach glauben. Antworten haben wir auch nicht. Das hat mir nicht sehr geholfen. Das hat mir nicht sehr geholfen. Und so fing ich damals an, schon in der Schulzeit Bücher über Theologie, über moderne Theologie, über die damalige Kerygma-Theologie, über die Infragestellung der Worte und Taten Jesu in den Evangelien zu lesen und kam da immer mehr zu Antworten. Und das gab dann manchmal Religionsstunden, da bestand die Stunde mehr oder weniger aus einer Diskussion zwischen dem jungen Christen und dem Religionslehrer. Und als dann mein Weg ins Theologiestudium führte, blieb das für mich ein grundlegendes Thema. Die Wahrheit, die Verlässlichkeit der Bibel. Ich setzte mich später genau mit dem Ansatz, den Forscher wie Bultmann, Schmidt, Dibelius und so vertreten hatten, auseinander. Da ging es einfach darum, im Laufe der Überlieferung sei dort, ich sag's mal etwas knapp verkürzt, aus einer Mücke ein Elefant geworden. Sicher, Jesus hätte vermutlich gewisse Dinge gesagt und getan, die jetzt nicht ganz üblich waren bei einem normalen jüdischen Rabbi. Aber das, was da im Neuen Testament steht, die Worte, die dort von ihm überliefert sind, die könne er nicht gesagt haben. Die Taten, die dort berichtet sind. Gut, es mag, so wurde uns gesagt, und konnte man da lesen, einige Heilungen, die auf psychischer Basis erfolgt sind, gegeben haben. Aber ansonsten Wunder, nein, Wunder gibt es nicht. Die gibt es heute nicht und deswegen kann es sie damals nicht gegeben haben. So wurde mit der historisch-kritischen Methode, man nennt das Analogie, argumentiert. Damit habe ich mich auseinandergesetzt. Darüber habe ich dann auch eine erste Veröffentlichung geschrieben, die ich hatte, wo ich mich mit dieser Kritik der Evangelien auseinandersetzte. Und genau im Blick darauf, die Verlässlichkeit der Evangelien, hat man dann weitergearbeitet. Ich war dann inzwischen an der Universität in Cambridge und mein Doktorvater sagte mir dort einmal, Sie sind an einer Elite-Universität, Sie können Karriere machen, aber lassen Sie doch mal Ihren Sonntagsschulglauben. Aber es ging mir genau um diese Frage, die Verlässlichkeit der Worte Jesu, die Verlässlichkeit dessen, was dort im Neuen Testament über ihn gesagt ist. Und ich muss sagen, mein Glaube ist enorm fest geworden, wie ich sah, hier gibt es gute Gründe an die Zuverlässigkeit der Evangelien zu glauben. Während ich in den Büchern, die ich las, also etwa von Bultmann, die Geschichte der synoptischen Tradition, las, wie man dort meinte, naja, man könnte ja irische Volkssänger analysieren, die dann irgendwelche Balladen singen würden, und man könnte verfolgen, wie über die Jahre und Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, die Geschichten in diesen Balladen sich immer mehr ausschmücken und immer toller werden. Und so ähnlich müsse man sich das im Neuen Testament vorstellen. Und dann wurde mir klar, wenn man sich tatsächlich aber mit dem Judentum und der Zeit damals des ersten Jahrhunderts, oder das war mein Spezialgebiet, der Geschichte der jüdischen Schriftgelehrten befasst, da merkt man, Gott hat sich offenbart in einem Volk, das eine ausgeprägte Gedächtniskultur hat, wo es der Maßstab war, wenn ein Rabbi etwas sagt, dann lernen die Jünger das auswendig. Und der ist ein guter Jünger, der im Grunde das, was der Rabbi gesagt hat, Wort für Wort wiedergeben kann. Der berühmte Spruch, ein guter Jünger ist wie eine gepflasterte Zisterne, die nie einen Tropfen Wasser verliert. Also ausgerechnet in einem Volk ist unsere Bibel entstanden, das eine Gedächtniskultur hatte wie kein anderes Volk, wo man auf genaue Überlieferung Wert legte. Später hat man sich mit Qumran beschäftigt. Das wäre, Wolfgang Ertl, sicher so ein Thema, wo man sich in deinem Fach da engagiert. Wir hatten noch im frühen Studium Religionsunterricht sogar noch gelernt, wir müssen davon ausgehen, wenn der älteste hebräische Text, den wir haben, erst im 9. Jahrhundert christlicher Zeit geschrieben worden ist, die früheren Abschriften des Alten Testaments hat man nicht, dass über die Jahrhunderte der alttestamentliche Text ganz stark verändert wurde. Und nun hatte man in Qumran eine Jesaja-Rolle gefunden und fand, wie genau und zuverlässig das überliefert wurde und sich da über 1000 Jahre nichts verändert hat. Also ausgerechnet in einem Volk offenbart sich Gott, indem er nicht nur genaue mündliche Überlieferung pflegt und die Worte eines Rabbi, und jetzt stellen wir uns vor, erst recht, wenn man überzeugt ist, dieser Rabbi ist der Messias, dass man sich diese Worte genau eingeprägt hat, sondern wo man auch darauf achtete, beim Abschreiben der Bibel, des Alten Testaments, keinen Fehler zu machen. Wenn man sich da einmal vertan hat, wenn man merkt, da fehlt ein Wort, dann hat man diese Abschrift aus dem Verkehr gezogen und in einer Genisa beerdigt, weil man sagt, wir können keine Bibel benutzen in unseren Gottesdiensten, wo ein Fehler drin ist. Also wenn man sich mit diesen Dingen mal näher beschäftigt, ich habe das jetzt nur knapp hier mal angedeutet, dann merkt man, man stößt dauernd auf Gründe dafür, dass die Bibel gerade im Zusammenhang des Judentums zuverlässig überliefert worden ist. Und dann kommt natürlich irgendwo die Frage, und das kann man dann nicht mehr durch geschichtliche Überlegungen aus der Umwelt der Bibel heraus klären, die Frage, trauen wir Gott zu, dass er in den Geschichtslauf eingreifen und Wunder tun kann? Für mich ist das dann der Punkt gewesen, wo die Zuverlässigkeit der Bibel für mich auf der Probe stand, wenn es um die Auferstehung Jesu geht. Ich glaube, davon hängt alles ab, von der Frage, ist Jesus auferstanden? Es gäbe kein Neues Testament, wenn die Schreiber des Neuen Testaments nicht überzeugt gewesen wären, als solche, die in der nächsten Umgebung von Jesu waren. Unser Herr ist nicht einfach aufgrund eines Justizirrtums oder der Bosheit der Menschen als ein Verbrecher hingerichtet worden am Kreuz, sondern wenn sie nicht überzeugt sind, er ist vom Tod auferstanden, er lebt und er hat uns gesandt. Diese Leute, die waren bereit, ein Märtyrium auf sich zu nehmen und sagten, ihr könnt uns umbringen, aber wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, dass Jesus auferstanden ist. Wir sind dem Auferstandenen begegnet. Der ganz viele Schriften im Neuen Testament geschrieben hat, der Apostel Paulus. Er war ein Feind der Christen, ein Verfolger der Christen. Das lesen wir in den Quellen. Und er wird zum überzeugtesten Verfechter des Glaubens an Jesus Christus. Er nimmt es in Kauf, dass er gesteinigt wird, weil er Christ ist. Er nimmt es in Kauf, dass er mehrfach ausgepeitscht, gegeißelt wird mit 39 Geißelhieben. Das sind Riemen mit eingelassenen Knochen und Dornen, mit denen einem der Rücken zerfleischt wird. Er hat das hingenommen, aber er hat von seinem Glauben nicht gelassen, weil er sagt, ich bin selbst vor Damaskus dem auferstandenen Herrn Jesus Christus begegnet. Ich habe einen Blick hineintun dürfen in die jenseitige Welt. Ich habe gesehen, was Auferstehungsherrlichkeit ist. Ich kann es nicht lassen, an diesen Jesus zu glauben und von diesem Jesus zu reden. Und wenn man dieser Sache mit der Auferstehung mal näher nachgeht, man liest sogar in den Evangelien, dass die Jünger vieles nicht verstanden haben oder bei gewissen Dingen zweifelten, na, ob Jesus das, was Jesus sagt, so ganz zutrifft, bis er von den Toten auferstanden war. Und dann merkten sie, was Jesus gesagt hatte, es war. Und dann waren sie motiviert zu sagen, das, was wir uns da eingeprägt haben, das, was wir da auswendig gelernt haben, an Predigten und Gleichnissen und Erzählungen und Worten von Jesus, das müssen wir beibehalten, das müssen wir niederschreiben. Nachdem sie erlebt haben, er ist auferstanden und damit gewiss waren, er ist tatsächlich der von Gott verheißene und gesandte Messias. Wie kann man das Verhalten anders erklären, dass Leute, die, wie alle Quellen berichten, als Jesus gefangen genommen wurde, wegliefen, Angst um ihr Leben hatten. Der Petrus sitzt am Lagerfeuer, als Jesus verhört wurde und sagt, ich habe mit diesem Jesus nichts zu tun. Er verflucht Jesus, nur damit die Leute nicht merken, er gehört auch dazu. Er hat Angst um sein Leben. Also dieser gleiche Petrus, der vor der Kreuzigung Jesu noch Angst um sein Leben hat und Jesus verleugnet, nur um sein Leben zu retten, seinen Hals zu retten, der stellt sich 50 Tage später am Pfingsttag hin in Jerusalem vor den Menschen, vor denen er früher so viel Angst hat und sagt, ich kann nicht anders, als von Jesus reden und predigen und euch zur Umkehr zu ihm zu rufen. Er ist der Messias Israel. Er ist der von Gott Gesandte. Er ist für die Sünden der Welt gestorben. Das, was es erklärt, dass dieser Angsthase plötzlich so mutig ist, am Ort des Geschehens, erklärt sich nur von daher, dass tatsächlich da etwas passiert ist. Und die Bibel sagt, das, was passiert ist, das war die Auferstehung Jesu. Oder ich nenne noch ein Argument für die Zuverlässigkeit der Auferstehung Jesu. In allen Evangelien lesen wir, die Ersten, die bezeugt haben, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, waren Frauen. Das ist eine interessante Sache, würde jetzt heute nicht weiter auffallen. Aber damals, wenn man die Geschichte von der Auferstehung Jesu erfunden hätte, dann hätte man ganz sicher nicht erfunden, dass die ersten, die ihn gesehen haben, Frauen gewesen seien. Denn nach dem jüdischen Recht galt das Zeugnis einer Frau vor Gericht als nicht verwertbar. Da mag man sich drüber ärgern heute, aber es war so damals. Also das heißt, wenn man da eine Geschichte erfunden hätte, hätte man vielleicht gesagt, naja, in der Nacht, da zum Ostersonntag hin, da saß der Petrus irgendwo im Garten, wo die Begräbnisstätte Jesu war, hinter dem Busch und hat gesehen, wie er auferstanden ist. Ja? Man hätte irgend sowas aus dem Hut gezaubert. Aber dass man einfach ehrlicherweise berichtet, nein, es haben ihn Frauen gesehen, das spricht jetzt, wenn man das nach geschichtlichen Maßstäben sieht, ganz deutlich dafür, das sind wahre historische Quellen, da hat man nichts erfunden, da berichtet man einfach, wie es gewesen ist. Also das veränderte Verhalten der Jünger, das Zeugnis der Frauen, dass Leute wie Paulus, die Verfolger Christi waren, sagen, dadurch, dass ich dem Auferstandenen begegnet bin, ihn gesehen habe in göttlicher Herrlichkeit. Dieses alles sind so Dinge, die muss man bedenken und dann merkt man, oh, wenn ich das jetzt mit heranziehe, dann merke ich, es gibt viele Gründe, und ich habe jetzt nur ein paar genannt, viele Gründe dafür, ja, die Sache erklärt sich am besten so, dass das, was die Evangelien berichten, wahr ist. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und dass am Ort des Geschehens zuerst von dem Auferstandenen gesprochen wird, das ist auch so ein Hinweis dafür, dass das wahr ist. Denn wenn das erfunden wäre, hätten die Leute ja nur sagen müssen, kommt, wir gucken mal, hier ist das Grab, hier ist er begraben. Also diese Dinge, ich habe jetzt nur mal aus meinem eigenen Erleben genannt, dass man sich mit der Überlieferung, der Zuverlässigkeit der Überlieferung sowohl der Evangeliengeschichten wie des Textes des Alten Testamentes beschäftigt hat und gemerkt hat, wie zuverlässig diese Dinge überliefert sind im Kontext des Judentums damals. Und dass man auf der anderen Seite merkte, dieses zentrale Ereignis, von dem das Neue Testament spricht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass es Wirklichkeit ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und dass dafür eigentlich jede historische Vernunft, wenn man mal geschichtlich argumentiert, spricht, das hat mir damals immer mehr geholfen und viele andere Dinge dieser Art zu der Überzeugung kommen, nein, ich werde meinen Sonntagsschulglauben nicht an der Garderobe abgeben müssen. Ich darf der Bibel vertrauen. Eine kleine Anekdote noch dazu. Mein Doktorvater in Cambridge fragte mich dann mal nach Semesterferien, wo ich im Sommer zu Hause war und wir hatten Jugendfreizeiten veranstaltet. Was haben Sie denn in Semesterferien gemacht, Herr Stadelmann? Ich sage, ich habe Jugendfreizeiten durchgeführt. Ja, was machen Sie denn da? Da sage ich, im Mittelpunkt steht jeden Morgen die Bibelarbeit und abends Vorträge. Und sonst machen wir viel Sport und sonst was, aber das ist unser Zentrum. Ja, kommen da überhaupt junge Leute, wenn sie da Bibelarbeit machen? Ja, sage ich, es waren wieder über 100 da. Da sagt er, ich war früher in Deutschland, wie ich da noch war, auch mal früher in der Jugendarbeit tätig, aber unseren Kreis mussten wir schließen. Ja, sagte ich, Herr Professor, es kommt halt drauf an, ob man das glaubt, was man vertritt. Ach, mein Vater, der war Pfarrer, der war auch so fromm wie Sie. Tja, ab diesem Zeitpunkt hat er nie wieder mir nahegelegt, meinen Sonntagsschulglauben abzugeben. Aber so hat man selbst in seiner jungen Glaubensgeschichte gemerkt, es gab ein schweres Ringen um Fragen der Bibelkritik, der Infragestellung der Wahrheit der Bibel. Und man ist Schritt für Schritt über die Jahre immer mehr dazu gekommen, es gibt gute Gründe, der Bibel zu glauben. Vor wenigen Monaten war das 500-jährige Jubiläum der Reformation. Martin Luther, auf den ich nachher gleich noch etwas näher eingehen werde, der war einer, für den war die Bibel einfach das verlässliche Wort Gottes. Er hat ja damals zunächst anfangs fast die ganze Welt, die Politik schon mal sowieso und die Kirche auch, gegen sich. Er musste damals beim Reichstag in Worms um sein Leben fürchten. Und bei diesem, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, da hat er sich auf die Bibel berufen und gesagt, wenn es eine Sache gibt, der ich vertrauen kann, und er war ja immerhin auch Theologieprofessor, dann ist es die Bibel. Darauf hat er sich verlassen. Das war etwas Zentrales in der Reformation und das bekannte Lied, ein feste Burg ist unser Gott, das hat ja auch dann die Strophe, das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib, er gut, Kind, Weib, lass fahren dahin, Sie haben es keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Der Reformator, er hat sich zu diesem Wort, das ihn zum Glauben gebracht hat, bekannt und gesagt, sie mögen uns das Leben nehmen, aber wir haben hier Gottes Wahrheit in Händen und diese Botschaft der Wahrheit Gottes, die muss unters Volk. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann gibt es im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, einen bekannten Vers von Paulus. Er sagt dort an dieser Stelle, wo er sozusagen das Staffelholz an seinen Nachfolger Timotheus weitergibt, der 2. Timotheusbrief, vielleicht der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Da sagt er, in einer Zeit, wo viele nicht nach Gott fragen und eigene Meinungen höher achten als irgendwas, was von Gott kommt, da bleibe du bei dem, was du gelernt hast. Nämlich bei der Heiligen Schrift, die du von klein auf kennst. Sie wird dich bis zum Ziel, bis zum himmlischen Ziel führen. Und dann kommt dieser bekannte Vers, 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben oder von Gott ausgehaucht, hat in Gott ihren Ursprung und ist, Klammer auf, deshalb, Klammer zu, nützlich dazu, dir Gottes Gedanken deutlich zu machen, dir zu zeigen, wer du selber bist, dein Leben zurechtzubringen und dich dann zu einem Menschen zu machen, der wirklich zu Gottes Ehre lebt und dessen Leben Segensspuren hinterlässt. Also er spricht da von einer, ich habe es etwas umschrieben, aber von einer vierfachen Wirkung dieses Wortes. Sie offenbart uns Gottes Gedanken, sie zeigt uns, wer wir sind, durchleuchtet uns, sie bringt uns zurecht und sie macht Menschen, die sich auf dieses Wort einlassen, zu Menschen, die Gott in dieser Welt gebraucht und die Segensspuren hinterlassen. Warum kann die Bibel so eine Wirkung haben? Paulus war am Ende seines Lebens, als er den 2. Timotheusbrief schreibt, ganz davon überzeugt, diese Wirkungen hat dieses Buch, dieses Wort, weil es aus Gott stammt. Es ist in diesem Zusammenhang anders als jedes andere Buch. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. Also Gott hat im Grunde seine Gedanken, die er uns offenbaren wollte, in diesem Buch durch Menschen niedergelegt. Das ist das, was die Bibel von sich selber sagt. Und daraus erklärt sich dieses, dass dieses Buch über jetzt allein die christliche Zeit, 2000 Jahre, derart viele Segenswirkungen hat. Und sie wirkt sich nicht nur aus im Leben von einzelnen Menschen, sondern sie wirkt sich segensreich dann aus in Kulturen. Mir fiel das mal auf, als ich in Südamerika ein Indianerdorf besuchte. Und ich merkte, die Indianer haben ein, also in Gesprächen mit denen, die dort mit den Indianern lebten, die Indianer haben in vieler Hinsicht ganz andere Lebenseinstellungen. Zum Beispiel eine völlig andere Einstellung zur Arbeit, als wir sie haben oder als Juden sie haben. Für sie ist Arbeit mehr etwas, was man vermeiden sollte. Und es ist immer gut, wenn irgendeiner arbeitet und bringt etwas zustande, dann muss ich nicht arbeiten, denn der andere, wenn der mit mir verwandt ist, ich weiß nicht, zum so und so vielen Grad mit mir verwandt ist, dann ist er ja verpflichtet, wenn ich dann hinkomme, mir auch was zu essen zu geben und mir etwas abzugeben und so. Also ein ganz anderes System, als wir haben. Also wenn früher meine Kinder kamen und sagten, Papa, ich brauche mal dein Auto. Gut, meistens haben sie es dann auch gekriegt, ja. Aber einfach mein Auto aus der Garage fahren und sind damit mal 14 Tage unterwegs, das würden wir eigentlich nicht als normal ansehen, ja. Aber es gibt Kulturen, die habe ich auch in Afrika gefunden, wo man so ein Sippendenken hat. Wenn einer etwas hat, dann gehört das allen. Dann haben alle einen Anspruch darauf. Und eine Einstellung zur Arbeit ist dann eventuell eine, die einfach das Wirtschaftsleben in so einem Stamm nicht sehr erfolgreich macht. Und da merkt man, man könnte es lesen bei dem früheren christlichen Wirtschaftswissenschaftler Lachmann an der Universität Mainz und Erlangen. Er sagt, wo immer die Bibel hingekommen ist, durch Juden oder Christen, da ist früher oder später das Wirtschaftssystem erfolgreich geworden. Zum Beispiel dadurch, dass die Bibel einerseits einen klaren Eigentumsbegriff hat und Eigentum geschützt wird. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Ja? Es gehört mir halt nicht, was weiß ich, irgendwas, was Onkel und Tante haben. Das gehört ihnen. Und auf der anderen Seite ist da eine Kultur der Barmherzigkeit. Wenn einer in unverschuldete Not gerät, dann wird ihm geholfen. Aber wenn er in verschuldete Not gerät, einfach nur, weil er ein fauler Sack ist, dann gibt's eine harte Gnade in der Bibel. Die Witwen sollst du versorgen, die selber, als sie die Möglichkeiten hatten, auch anderen geholfen haben. Wenn nicht, dann nicht, ja? Also merken Sie, das ist allein schon in solchen Arbeits- und Wirtschaftsfragen in der Bibel so viel göttliche Weisheit drin. Auf der einen Seite ist Gott sehr dafür, dass wir Eigentum haben. Er schützt das Eigentum. Und das hat man ja in der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus gemerkt. Eigentum zu haben, etwas Eigenes zu schaffen, das motiviert Menschen. Und wenn sie mit diesem Eigentum dann auch anfangen, den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen, dann wird das eine barmherzige Gesellschaft. Aber die Bibel fördert nicht, dass einer sich auf Kosten von anderen einfach durchschlägt oder durchfrisst. Das ist ein feines, weises System in der Bibel von Eigentum und Fürsorge. Und gehen Sie nach Afrika, gehen Sie zu den Indianern und manche dieser anderen Kulturen, die nicht vorankommen, da merken Sie, da fehlt das. Wo die Bibel hingekommen ist, ich wollte es nur von diesem einen her sagen, wo die Bibel hingekommen ist, da hat sie sich segensreich ausgewirkt. Ich lehre heute praktische Theologie, nicht mehr Neues Testament, das war früher mein Fach. Da beschäftige ich mich zum Beispiel mit Diakonie. Neulich war ich im Sportstudio, in dem ich tätig, also mich ab und zu mal bewege, und einer war gerade dort, zog sich um, der war noch mal ein paar Jahre älter als ich und sagte da zu seinem Kumpel, also es gibt ja da immer noch Leute, die an Gott glauben, das ist doch das Letzte. Religion hat nichts als Elend über die Welt gebracht. Ich rief durch den Umkleideraum, während ich da gerade irgendein Hemd oder was auszog, darf ich mal mich in Ihr Gespräch einwischen? Nein, wir wollen keine Einmischung. Ja, dann sage ich, dann möchte ich es halt ohne Ihr Einverständnis tun. Und sagte ihm, zwei Dinge nur kurz. Dass wir heute mit allen Macken in einem Sozialstaat leben, das hat seine Vorgeschichte in 2000 Jahren Diakonie und Barmherzigkeit, die auf dem Boden des christlichen Glaubens und der Bibel gewachsen ist. Und dann sagte ich ihnen, und haben Sie schon mal unser Grundgesetz gelesen? Das beginnt mit der Berufung auf Gott, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und das war die Konsequenz dessen, dass man im Dritten Reich meinte, wenn ich nur die nötige politische Mehrheit habe, das waren dann nicht nur 51%, sondern fast 80%, die Hand hoben und abstimmten, es gibt lebensunwertes Leben, Juden haben kein Recht zu leben, Zigeuner haben kein Recht zu leben, bringt sie um. Ja? Und da war es die Erfahrung, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass ein Parlament einfach mit Stimmenmehrheit das Richtige entscheidet, sondern dass es eventuell so ist, dass 99% irgendetwas beschließen und doch Unrecht haben und wir letztlich Gott brauchen, der sagt, was richtig ist. Und wenn Gott sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dann können 99% dagegen sein und dann ist es trotzdem richtig, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und der Mensch zur Freiheit berufen ist und so weiter. Also aus den Erfahrungen der Tyrannei des Nazireiches hat man gelernt, wir kommen ohne die Berufung auf Gott nicht aus. Also wo die Bibel hingekommen ist, da hat sie Segensspuren hinterlassen, wenn man sich denn an die Bibel gehalten hat. Warum diese Wirkung? Ich komme zurück auf Paulus. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. Deswegen, weil das aus dem Herzen Gottes kommt, weil sie sein Wort ist, von einem heiligen, guten, liebevollen Gott. Deswegen hat die Bibel auch im Konkreten für unsere Menschen, für unsere Kulturen so eine segensreiche Wirkung. Schauen wir mal, wenn es um die Wahrheit der Bibel geht, auf das, wie Jesus über die Bibel gedacht hat. Ich möchte selbst keine andere Haltung zur Bibel haben, als sie Jesus hatte. Ich bin Christ, das heißt ein Mensch, der sich nach Christus nennt, der auf den Namen von Christus getauft ist. Und deswegen möchte ich keine andere Bibelhaltung haben, als Jesus sie hatte. Was hat Jesus gesagt? Für ihn war, man kann das in Markus 7, Vers 10 folgende nachlesen, das, was Mose lehrte, schon im Alten Testament, also in der Bibel, war Gottes Wort, sagt er. Oder Markus 12, Vers 36. Was David schrieb in dem Psalm, das schrieb er unter Inspiration des Heiligen Geistes, sagt Jesus. Oder wenn da etwas steht im Alten Testament, dann sagt Jesus, Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Also wir können nicht einfach dann sagen, ja, das steht zwar in der Bibel, aber ich bin anderer Meinung. Jesus sagt, wenn es in der Bibel von Gott offenbart worden ist, Mensch, dann lass es dir gesagt sein. Du kannst nicht einfach die Bibel entsorgen und das, was die Bibel sagt. Du kannst es schon tun. Aber wenn du es tust, wirst du schuldig an Gott, vergehst du dich am Heiligen. Oder schauen wir noch mal bei Jesus noch näher. Im Blick jetzt auf das Alte Testament. Er, Jesus, macht deutlich, dass das Alte Testament von Gott stammt und deswegen Autorität hat und Wahrheit ist. Matthäus 5 macht er deutlich, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, die Schrift, die Tora aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, sie aufzulösen, sondern, so würde ich das, was da im Griechischen steht, übersetzen, sondern zu ergänzen, jetzt durch das messianische Gesetz. Den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Und dann sagt er, wenn einer auch nur ein I-Pünktchen von der Tora Gottes wegnimmt, dann wird er schuldig an Gott. Also Jesus war kein Bibelkritiker. Jesus war einer, wenn es ums Alte Testament geht, der sagt, nehmt die Bibel ernst. Oder nehmen wir das, was Jesus selber dann bringt, was wir im Neuen Testament lesen, da merken wir, Jesus beansprucht, dass das, was er seinen Jüngern sagt, von Gott stammt. Lesen Sie mal dazu Johannes 17, dieses berühmte hohepriesterliche Gebet Jesu. Da kommt dann dieser zentrale Satz von Jesus: Heilige diese Menschen in deiner Wahrheit. Also mach sie dir ähnlich, dir gleich. Dein Wort ist die Wahrheit. Und in diesem Gebet, da macht er eigentlich Folgendes deutlich. Vater im Himmel, sagt er, deine Worte habe ich von dir gehört und ich habe sie diesen Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, diesen Jüngern, diesen Aposteln, überliefert. Und sie haben dein Wort behalten. Vater, erhalte sie dabei, dass sie von diesem Wort nicht abweichen. Und dann sagt er mit Schmerz, nur einer von den Aposteln, Judas, hat sich abgewandt von deiner Wahrheit. Aber diese anderen, die bei dir geblieben sind, erhalte sie bei deinem Wort, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus war überzeugt, sowohl vom Alten Testament, da dürfen wir nicht Abstriche machen, es ist Gottes unverbrüchliches Wort. Und das Wort, das er gebracht hat, was wir in den Evangelien finden, es ist Gottes Wahrheit. Und so sind auch die Apostel überzeugt, dass die Schriften des Alten Testaments von Gott inspiriert sind und dass die Schriften des Neuen Testaments auf ihn zurückgeht. Paulus sagt es selbst und ist sich dessen bewusst, dass er inspiriertes Wort Gottes weitergibt. Er sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9 folgende: Wir reden von göttlicher Weisheit, wenn wir das Evangelium sagen. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen selber im Herzen aufstieg, das hat Gott uns offenbart durch seinen Geist. Davon reden wir, nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehrt, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, und beurteilen geistliche Dinge geistlich. Also, Gott hat seine Gedanken offenbart. Es geht nicht um eigene Gedanken der Apostel. Das, was in Gottes Herzen war, das hat er durch seinen Geist den Aposteln eingegeben und sie haben es unter der Leitung des Heiligen Geistes niedergeschrieben als Gottes Wort. Und dieser Art ließen sich jetzt viele Stellen lesen. Ich habe hier dieses Buch von mir, Evangelikales Schriftverständnis, wo ich versucht habe, in einem der Kapitel im Grunde alle Stellen der Bibel, die über die Entstehung der Bibel selber, über den göttlichen Hintergrund, über die Wahrheit, den Wahrheitsanspruch dieses Wortes schreiben, die habe ich da im Grunde versucht, alle auch mal zusammenzustellen und zu erklären. Ich will es bei den wenigen Versen, die ich jetzt nannte, belassen. Wenn die Bibel nun sagt, so etwas wie Jesus das sagt, dein Wort ist Wahrheit, dann gibt es Leute heute, sogar relativ fromme Leute, die sagen, ja, vielleicht hatte die Bibel aber einen anderen Wahrheitsbegriff als wir. Die sagen dann, ja, für die Bibel ist Wahrheit vielleicht auch nur, dass wir im Grunde in einer Beziehung zu Gott stehen, wo wir ihn als vertrauenswürdig im allgemeinen Sinne erfahren. Das heißt jetzt nicht, dass die Bibel in dem, was sie sagt, richtig und zuverlässig in diesem Sinne wahr sein muss, sondern nur, dass sie uns den zeigt, mit dem wir eine Beziehung haben können. Das halte ich für einen ziemlichen Irrtum. Wenn wir im Alten Testament nachlesen, wie dort Wahrheit verstanden wird, dann merken wir, das ist gar nicht so anders als bei uns. Etwa im 2. Samuel 7, Vers 28, da finden wir das Gebet: Nun, Herr, Jahwe, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Du hast all dieses Gute deinem Knecht zugesagt. Also es geht jetzt in diesem Zusammenhang darum, Wahrheit, das ist, dass das, was Gott zugesagt hat, auch stimmt. Ja, das ist So verwenden wir das Wort Wahrheit auch. Oder in 1. Könige 17, Vers 24, da ist ein Dialog zwischen dem Propheten Elia und einer Witwe berichtet. Die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Als sie erkennt, nachdem es da zur Heilung ihres Sohnes kommt, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Und das heißt, dass es stimmt. Und solche Dinge finden wir immer wieder im Alten Testament. Und entsprechend ist die Sicht oder das Selbstzeugnis, sagen wir, der Bibel dann auch sehr klar so, dass es darum geht, dass die Bibel bezeugt, wahr zu sein. Nehmen wir mal solche Stellen, und da sind wir jetzt sehr dicht gerade bei dem, was der Begriff Irrtumslosigkeit und Wahrheit der Bibel aussagt. Ich lese mal einige Verse aus dem Psalm 19. Der spricht allgemein von Gottes Offenbarung. Zunächst mal der Offenbarung Gottes in der Natur, dass man schon, wenn man in die Schöpfung schaut, etwas merken kann, dass da ein Schöpfer, ein weiser, allmächtiger Schöpfer sein muss. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Himmelsfeste verkündigt seine Hände Werk und so weiter. Nachdem von dieser allgemeinen Offenbarung Gottes die Rede ist in der Natur, wo eine Ahnung von Gott entstehen kann, geht es dann um die spezielle Offenbarung Gottes in seinem Wort. Die Tora des Herrn, Vers 8, also das Gesetz des Herrn, ist vollkommen, vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn, also das, was der Herr bezeugt, das ist gewiss, verlässlich und es macht unverständige Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen und so weiter. Dann Vers 11, sie sind köstlicher als Gold, viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Also wie gereinigtes Silber, wie gereinigtes Gold, pures Gold, so ist die Bibel nach ihrem Selbstzeugnis vollkommen, gewiss, richtig. Das sind die Worte, die gebraucht werden. So sagt uns Gott, versteht mein Wort so. Im Psalm 119 geht es ja ausführlich um das Wort Gottes, um die Bibel. Und da kommt dann der Vers 160, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Es ist interessant. Die gleiche Bibel kann sagen im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, aber Gottes Wort ist nichts als Wahrheit. Von daher kann das sein, das klang vorhin in dem Zeugnis schon mal an, dass wir nicht alles verstehen in der Bibel. Und es geht nicht darum, dass jetzt einer sich hinsetzt und sagt, ich habe jetzt wirklich alle möglichen Probleme, die es geben kann, erforscht und untersucht und ich habe nachgewiesen, die Bibel stimmt. Da wird jeder von uns, wenn man sich mal detailliert damit beschäftigen will, sich eine Reihe von großen Problembereichen herausnehmen und da mal richtig in die Tiefe gehen. Und das hat mir richtig große Zuversicht in die Wahrheit der Bibel gegeben, dass bei den Gebieten, wo ich mich mal richtig detailliert jahrelang mit beschäftigt habe, auch im Studium an den Universitäten, dass ich da zu der Überzeugung kam, ja, was die Bibel sagt, das lässt sich sehr gut begründen. Aber am Ende ist die Bibel nicht deswegen wahr, weil ich es bewiesen habe. Das ist nur etwas, was mich vergewissert. Sondern Gott sagt mir, dass sein Wort wahr ist und dass es gut für mich ist, wenn ich ihm das glaube, wenn ich mich darauf verlasse und dass die Bibel in dem, was sie sagt, nichts als Wahrheit ist. Mein Erkennen das wird immer mal bei der einen oder anderen Stelle dann noch Fragen haben. Augenblick, wie kann man das verstehen? Und eventuell kann es dann mal auch Fragen geben, wo man sagt, da habe ich augenblicklich keine Antwort. Und dann ist es gut, da weiter zu forschen. Wir müssen dann nicht den Kopf in den Sand stecken oder sagen, man darf nicht fragen. Ich bin fest überzeugt, es werden sich Lösungen finden, da wo wir nachfragen, beharrlich nachfragen. Aber wir müssen immer wieder wissen, wir sind in unserer Erkenntnis begrenzt. Wir sind in unseren Möglichkeiten begrenzt. Wir können zum Beispiel keine Wunder tun. Aber dass er das kann, das bezeugt ja nicht nur die Bibel. Wenn ich dann erlebe, wie ich es bei einer Reise durch Afrika erlebte, ich bin in dem Haus, in dem jemand aus der königlichen Familie der Zulus ist und der Mann ist zum Glauben gekommen. Und er sagte mir, in dem Haus, wo wir jetzt gerade Rooibos-Tee trinken, da war ich früher in der Apartheid-Zeit trotz meiner Herkunft einer, der die Gartenarbeit draußen tun durfte. Und ich durfte bis zu den Stufen von der Terrasse gehen. Ich musste dort niederknien und kriegte dort mein Essen. Dann konnte ich wieder verschwinden. Und er sagte, ich habe diese Arbeit gemacht, weil ich Christ geworden war. Und das ging so. Und dann erzählt er mir, ich ging zu einer Evangelisation und ich hörte einen Christ, ich selbst war Heide, Zulu, und ich hörte mir das an und war zunächst nicht überzeugt. Ich bin am nächsten Tag wieder hingegangen. Und da war einer, den kannte ich seit Schultagen als blind. Und während der Predigt ruft er plötzlich, ich kann sehen. Spontane Heilung. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und dann hat er gesagt, dann tue ich das auch. Und sagt, da bin ich an diesem Nachmittag zum Glauben gekommen. Ich komme nach Hause und dann nimmt mein Vater einen Speer und sagt, ich ziehe hier vor dem Zelt einen Strich. Wenn du noch einmal zu den Christen gehst und über diese Linie gehst, dann werde ich dich mit diesem Speer durchbohren. Und er sagt, ich habe das Evangelium gehört. Ich habe erlebt, wie einer, den ich von klein auf als blind kannte, einfach beim Zuhören sehend wurde. Ich kann diesen Glauben an Jesus nicht aufgeben, selbst wenn mein Vater mich mit dem Speer bedroht. Und er kommt zum Glauben. Also das, was die Bibel sagt, zum Beispiel auch über Übernatürliches, was Gott tun kann, was Gott weiß, das sind Dinge, die sind höher als das, was ich kann. Unser erkennendes Stückwerk. Aber sein Wort ist vollkommen, sein Wort ist wahr, sein Wort ist größer als das, was wir haben. Wie hat man das in der Geschichte der Kirche gesehen? Wenn es um die Wahrheit der Bibel geht und man fragt nach den großen Zeugen des Glaubens und des Evangeliums, dann kommt man an Irenäus nicht vorbei, ein Kirchenvater im 2. Jahrhundert. Er sagt, dass die Schrift vollkommen ist, weil sie von Gottes Wort und seinem Geist gesprochen ist. Der andere Kirchenvater, Gregor von Nazianz, er spricht über die Inspiration der Bibel und er sagt, die kleinsten Linien der Schrift stammen vom Heiligen Geist. Also haben wir die geringsten Schattierungen ihres Sinnes zu beachten. Augustin, vielleicht der größte der Kirchenväter, 4., frühes 5. Jahrhundert, er sagt, die biblischen Schriften sind von Gott gesprochen und daher ohne Widerspruch. Denn in ihnen liegt das Reden des Geistes Gottes durch Menschen vor. Und er zieht die Folgerung, die biblischen Schriften stimmen in sich überein, sodass sie in nichts voneinander abweichen. Die Heilige Schrift kann nicht irren und trügen. Einer der ganz großen Denker, Augustin, früher Rhetorikprofessor, Heide, und er beginnt die Bibel zu lesen, kommt durch die Bibel Römerbrief zum Glauben. Und nachdem er sich ein Leben mit der Bibel beschäftigt, sagt er, die Bibel ist wahr, sie kann nicht irren, denn sie stammt von Gott. Und wenn wir zur Reformation kommen, da will ich eben, wie ich am Anfang von Luther sprach, jetzt gegen Ende nochmal auf Luther zu sprechen kommen. Luther war überzeugt, dass die Bibel Schrift Gottes ist. Sie ist einerseits Schrift und deswegen kann sie verstanden werden, sie kann erforscht werden, sie kann übersetzt werden und sie ist Schrift Gottes und deswegen ist sie voll Kraft. Deswegen kann sie Leben verändern, deswegen kann sie Menschen neu machen, deswegen ist sie wahr, deswegen ist sie verlässlich, deswegen führt sie nicht in die Irre. Schrift ist die Bibel und Schrift Gottes. Ich habe hier ein Buch, das war die Doktorarbeit meines verstorbenen Kollegen Armin Buchholz, damals an der Universität in Hamburg, Schrift Gottes im Lehrstreit, wo er das Schriftverständnis von Martin Luther im Einzelnen untersucht und das in einem 300-Seiten-Buch im Einzelnen darstellt. Luther war ein Mensch, der Reformator, der der Bibel total vertraut hat als Gottes Wort. Für Luther war die Bibel völlig wahr. Ich zitiere mal noch ein paar Sätze von Luther. Die Bibel ist des Heiligen Geists eigen sonderlich Buch, Schrift und Wort, sagt er. Und weil die Bibel inspiriert ist, ist sie ein rein gewiss Wort, das nicht trüget noch fehlet, wie Menschenworte tun. Sehen Sie? Luther glaubte an die Unfehlbarkeit der Bibel, die nicht trüget und fehlet, wie Menschenworte tun. Luther konnte sagen, es ist, Zitat, unmöglich, dass die Schrift sich widerspricht. So erscheint es nur den gedankenlosen und widerspenstigen Heuchlern. Oder er kann sagen, ich habe hier immer die Schriftstellen, aber das bringt ja jetzt nichts, wenn ich sage Weimarer Ausgabe, Buch so und so und so. Aber weil jedermann wohl weiß, dass Sie, die Kirchenväter, zuweilen geirrt haben als Menschen, will ich Ihnen nicht weiter Glauben geben, also den Kirchenvätern. Denn sofern Sie mir Ihr Verständnis aus der Schrift beweisen, die nicht geirrt hat. Luther glaubte nicht nur an die Unfehlbarkeit der Schrift, sondern auch an die Irrtumslosigkeit. Und das ist gemeint mit Irrtumslosigkeit der Schrift. Die Bibel ist anders als Menschenworte. Menschen irren immer irgendwann. Aber die Bibel, weil sie von Gott, dem Allwissenden, Gott kommt, der die Wahrheit ist, irrt die Bibel nicht. Gott ist nicht der Irrtümlichkeit von uns Menschen unterworfen. Er weiß mehr. Oder noch ein Zitat, da bezieht sich Martin Luther auf Augustin, den ich schon nannte. Desselbigen gleichen schreibt St. Augustin an Hieronymus: Ich habe gelernt, allein den Büchern, die die Heilige Schrift heißen, die Ehre zu tun, dass ich festiglich glaube, keiner derselben Schreiber habe je geirrt. Alle anderen aber lese ich dermaßen, dass ich's nicht für wahr habe, was sie sagen. Sie beweisen mir's denn mit der Heiligen Schrift oder öffentlicher Vernunft. Also Luther war kein naiver Mensch, der sagt, ich glaube einfach naiv allen alles. Er sagt, ich lege die Dinge sozusagen auf die Waage der Vernunft. Und ich werde nicht so schnell einem Menschen glauben, aber ich bin zu der Überzeugung gekommen, wie Augustin, wie Hieronymus, ich bin zu der Überzeugung gekommen, die Bibel irrt nicht und führt nicht in die Irre. Die katholische Kirche hat in ihrem Bekenntnis das zusammengefasst und spricht in einem offiziellen Dokument, Verbum Dei, darüber, dass die Bibel inspiriert und irrtumsloses Wort Gottes ist. Wir an der Freien Theologischen Hochschule haben das auch als Teil unseres Bekenntnisses, dass die Bibel Gottes Wort ist, von ihm inspiriert, damit ganz wahr und ohne Irrtum uns Gottes Gedanken nahebringt. dass sie zugleich als Menschenwort aber erforschbar, verständlich ist, dass wir sozusagen nach den Buchstaben, nach der Sprache forschen können und schauen können, nach den geschichtlichen Zusammenhängen schauen können und zugleich dabei einfach Gottes Wahrheit immer tiefer erkennen können. Ich habe jetzt mein ganzes Leben seit 50 Jahren, also mit 16 bin ich zum Glauben gekommen und seit ein paar Tagen bin ich 66, also 50 Jahre lang mich mit der Bibel beschäftigt. Ich habe gesehen, wie Menschen durch dieses Wort zum Glauben kamen. Ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich mich mit denen auseinandersetze, die die Bibel kritisieren und in Frage stellen, dass diese Argumente letztlich nicht halten, dass man der Bibel vertrauen kann. Und ich habe gesehen, dass da, wo man die Bibel bezweifelt und kritisiert, Kirchen immer leerer werden. Aber da, wo man der Bibel vertraut, auch heute noch in der Moderne und Postmoderne Menschen zum Glauben kommen, ein neues Denken bekommen und sich ihr Leben und ihr ganzes Umfeld segensreich ändert. Ich glaube an die volle Wahrheit der Bibel, die nicht irrt und nicht in die Irre führt. Und ich glaube nicht deswegen daran, weil ich mir das bewiesen habe, sondern weil Gottes Wort es mir sagt. Und dann, wenn ich darüber nachdenke und es mal am einen oder anderen Punkt prüfe, ich immer wieder merke, dieses Wort ist verlässlich. Und ich wünsche mir, dass wir Christen haben und Pastoren haben und Dozenten haben und Religionslehrer haben in Zukunft, aber vor allem überzeugte Christen, die von der Wahrheit der Bibel überzeugt sind und dass das bei ihnen nicht eine Theorie bleibt, sondern diese Überzeugung von der Verlässlichkeit und Wahrheit der Bibel sich so auswirkt, dass sie sich mit diesem Wort beschäftigen, dass sie in diesem Wort graben und dass sie merken, ja, sie ist wie pures Gold und reines Silber. Gott hat uns einen großen Schatz anvertraut, seine Gedanken in Menschenhand. Amen.